das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
US-Präsident Donald Trump sprach von einem Weckruf, aber da hat ausgerechnet der Mann, der gerne zu Übertreibungen neigt, wohl ziemlich untertrieben. Denn es war vielmehr ein krachender Paukenschlag, der weltweit hohe Wellen geschlagen hat. Ausgelöst hat ihn DeepSeek, eine kostenlose künstliche Intelligenz-App aus China, deren Logo ein Wal ist und die offenbar auf Augenhöhe schwimmen kann mit den Schwergewichten der KI-Branche aus den USA, wie ChatGPT, Gemini oder Llama. Nachdem DeepSeek sich quasi über Nacht an die Spitze der beliebtesten KI-Apps gewuchtet hatte, löste das gestern einen beispiellosen Aktiencrash bei den großen Tech-Konzernen aus. Vor allem bei Nvidia, dem Weltmarktführer von Mikrochips für KI, dessen Aktie um knapp 17% fiel, was fast 600 Milliarden Dollar an Marktwert ausradierte. Noch nie hat ein US-Unternehmen an einem Tag so viel an Wert verloren. Über die neue KI-Konkurrenz aus China, Jörg Endres.
Chinesisch Neujahr, das wichtigste Fest in China. Roboter tanzen im Staatsfernsehen auf der traditionellen Gala. Die Staatsführung präsentiert China gerne als Hightech-Land. Dazu passt, dass nun DeepSeek, eine chinesische KI, zu den US-Tech-Riesen aufzuschließen scheint. Das kommt in China offenbar gut an. Dass wir nun dieses KI-Projekt haben, das weltweit Aufmerksamkeit bekommt, finde ich toll. Dass technologische Entwicklungen in China im Ausland beliebt werden, das macht mich stolz. Wenig ist bekannt über DeepSeek, ein Start-up aus der Nähe von Shanghai. Aufgebaut vom Risikokapitalfondsmanager Liang Wenfeng, der vor wenigen Tagen vom Ministerpräsidenten empfangen wurde. Umgerechnet 6 Millionen Dollar sollen in die Entwicklung geflossen sein. Das wäre ein Bruchteil verglichen mit US-Investitionen. Verwendet wurden laut Unternehmen Chips einer älteren Generation, auch weil die USA die Lieferung von Hochtechnologie-Chips blockieren, um Chinas KI-Entwicklung fürs Militär aufzuhalten. In Tests soll DeepSeek teils besser abgeschlossen haben als die US-Konkurrenz. Während bei OpenAI die gesamte Rechenkapazität bei einer Anfrage angesteuert wird, wird bei DeepSeek jeweils nur ein kleiner Teil aufgerufen, der dafür spezialisiert ist, zum Beispiel bei einer Matheaufgabe. DeepSeek hat es geschafft, das meiste aus den begrenzten Rechenkapazitäten rauszuholen, um das KI-Modell zu trainieren. Man muss sagen, das haben sie bemerkenswert gut gemacht. Ebenfalls neu, der Programmcode ist Open Source, also öffentlich einsehbar. Allerdings, Fragen, die in China politisch sensibel sind, wie nach dem Tiananmen-Massaker 1989, geht die App aus dem Weg und schlägt vor, lass uns lieber über etwas anderes reden. In anderen Wirtschaftszweigen wie die Produktion von Drohnen oder Batterien hat China auch mit staatlicher Hilfe bereits eine führende Rolle am Markt.
Das ist tatsächlich etwas, was China auch schon in den traditionellen Industrien sehr gut geleistet hat, sehr schnell Kapazitäten aufzubauen, den Prozess zu perfektionieren, um dann damit auch den Preis zu drücken.
Erobert China also eine weitere Zukunftstechnologie? Auf der Gala beim Frühlingsfest werden die Roboter am Ende von den Tänzerinnen hinaus begleitet. Vielleicht ist das beim nächsten Mal ja schon umgekehrt.
Fragen dazu jetzt an Kerstin Klein in Washington. Ja, Kerstin, wie kalt sind denn die großen US-Tech-Unternehmen von der unerwarteten KI-Konkurrenz aus China erwischt worden?
Ja, die hat es ziemlich kalt erwischt, obwohl sich die Börsenkurse jetzt auch schon wieder ein bisschen erholt haben. Und das lag vor allen Dingen daran, dass hier die vorherrschende Meinung in den USA war, dass man eben im Wettbewerb mit China auf dem Feld der KI meilenweit Vorsprung gehabt hätte, dass man eben Jahre voraus gewesen sei, zumal es eben dieses Exportverbot für die besonders leistungsstarken Chips gab. Das ist jetzt offenbar nicht der Fall und das war doch ein veritabler Schock für viele hier in den USA.
Aber noch vor wenigen Tagen hat Präsident Trump eine große KI-Initiative angekündigt. Wie reagiert denn das Weiße Haus auf diese Entwicklung?
Ja, Trumps Pressesprecherin, die hat sich eben geäußert und hat gesagt, man werde jetzt prüfen, welche Auswirkungen dieser Erfolg dieser App auf die nationale Sicherheit der USA hat. Das ist ja ein chinesischer Konzern mit Servern in China. Donald Trump selbst hat gesagt, das sei ein Weckruf für die Industrie und hat aber gleichzeitig auch gesagt, natürlich begrüße er es, wenn die Kosten für KI runtergingen. Aber es ist schon ganz klar, China und die USA, die sind Wettbewerber, auch auf diesem Feld. Donald Trump, der will diesen Wettbewerb gewinnen. Insofern dürfte das auch für ihn ein Schock gewesen sein. Aber was hier auch noch zu beachten ist, ist dieser Zeitpunkt möglicherweise. Es ist ja die erste Woche von Donald Trump, in der diese Ankündigung, diese Veröffentlichung der App gefallen ist. Das könnte ein Zufall sein, aber wir haben hier auch mit mehreren Experten gesprochen, die sagen, das sei mitnichten ein Zufall, sondern das sei ganz klar auch als Provokation zu verstehen.
Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Migration, innere Sicherheit, aber auch äußere in Zeiten eines Kriegs in Europa. Sicherlich auch die wirtschaftliche Lage, die persönliche, aber auch insgesamt die Aussichten für Deutschland nach 2 Jahren Rezession. Es gibt sicher viele Themen, die für Sie eine Rolle spielen, wenn Sie in wenigen Wochen Ihr Kreuz bei der nächsten Bundestagswahl machen. Anlass für uns, heute eine kleine Vorwahlreihe zu starten, in der Menschen genau über die Themen sprechen, die sie bewegen, in der sie ihre persönliche Sicht darlegen können aus unterschiedlichen Perspektiven. Und wir beginnen heute mit dem Thema, das aktuell wohl am meisten bewegt, der Migration. Ein Beitrag von Thomas Denzel und Philipp Wundersee.
Mein Name ist Lem Amin Haji. Ich bin Medizinstudent und komme ursprünglich aus dem Irak. Meine Hauptsorge ist die rechte Rhetorik, auch von den Seiten der demokratischen Kräfte.
Mein Name ist Alexandra Scharke, ich bin 48 Jahre alt und meine Sorge ist, dass wir nicht offen und ehrlich über Integration und Migration reden dürfen.
Zwei unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema, Migration.
Ich glaube, kein Mensch verlässt sein Land, seine Sprache, seine Kultur und kommt übers Mittelmeer mit einem Schlauchboot, um hier das Sozialsystem auszunutzen.
Dulim Amin Haji kam tatsächlich als Nichtschwimmer mit einem Schlauchboot übers Mittelmeer. Heute setzt er in Tübingen das Studium fort, das er im Irak abbrechen musste. Als Jeside floh er vor der Terrororganisation Islamischer Staat.
Als ich 2006 nach Deutschland kam, wurde ich mit Blumen begrüßt, mit einer Willkommenkultur. Und jetzt, wir können kaum über Migration sprechen, ohne dass wir Menschen diskriminieren oder kategorisieren.
Wenn man durch die Stadt geht, manchmal hat man das Gefühl, man befindet sich nicht mehr in Deutschland. Das macht manchmal schon Angst.
Alexandra Scharke in ihrer Heimatstadt Lünen im Ruhrgebiet. Die Steuerfachangestellte sorgt sich um das soziale Gefüge ihrer Stadt.
Politiker müssen mal wieder klare Kante zeigen und einfach sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Wir können nicht die ganze Welt in Deutschland aufnehmen.
Es reicht manchmal tatsächlich ein Lächeln, dass man sagt, ja, du gehörst auch unter anderem dazu.
In Stuttgart hat ihn Familie Horndasch in seiner ersten Zeit in Deutschland unterstützt. Ihn nach Hause und in gemeinsame Urlaube eingeladen.
Die Politik sollte eigentlich eher den Ton für Zusammenhalt führen und nicht eher die spalterische Gesellschaft.
Wir brauchen einfach eher mehr positives Bild über Migration.
Viele Menschen, die sich hier niedergelassen haben mit Migrationswurzeln, haben sich hervorragend integriert. Die sind wunderbare Menschen, aber es gibt halt auch leider migrationsunwillige Menschen und straffällige Menschen. Und über diese Menschen müssen wir diskutieren.
Ihre Furcht bleibt, nicht offen über Migration und die Probleme sprechen zu können.
Ich darf nicht direkt sagen, das empfinde ich als falsch oder als diskussionswürdig, weil dann kommt sofort die Keule, du bist ja ein Nazi.
Ich verstehe schon, es gibt Menschen, die schon schwere Straftaten begangen haben und da muss man darüber sprechen, aber einmal ohne Ticket zu fahren ist auch manchmal eine Strafe und deswegen, man kann doch Menschen nicht deswegen abschieben.
Dulim Amin Haji hat inzwischen neben dem irakischen Pass auch den deutschen. In seiner Freizeit schult er Jugendgemeinderäte für ihre Arbeit, wie diese Jugendlichen aus Gerlingen.
Wenn jemand mit Migrationshintergrund irgendwas macht, dann macht man die komplette Gesellschaft mit Migrationshintergrund dafür verantwortlich. Was im Endeffekt dazu führt, dass die Politik Entscheidungen trifft, die eigentlich mit diesem Fall gar nichts zu tun haben.
Die Tage stand ich am Fenster und habe mal so überlegt, ich bin umzingelt von Menschen mit Migrationshintergrund. Viele Deutsche habe ich in meinem Umfeld nicht mehr.
Auch Alexandra Scharke engagiert sich ehrenamtlich. Bei den Naturfreunden setzt sie sich für den Erhalt der Natur ein, aber auch christliche Werte will sie vermitteln.
Auch da müssen wir einfach sagen, Leute, wir sind ein christliches Land, akzeptiert dies und seid nicht so unverschämt und wollt eure Religion hier durchsetzen.
An die Politik haben beide konkrete Erwartungen.
Von der Politik wünsche ich mir, dass sie sich endlich mit Integrationsunwilligen und Straftätern auseinandersetzt.
Mein Wunsch an die Politik bzw. an die neue Bundesregierung ist, dass die einfach das Positive an Migrantinnen und Migranten sieht
Ja, und das Thema Migration wird diese Woche auch im Bundestag eine große Rolle spielen. Sarah Frühauf in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Die Union will 2 Entschließungsanträge und einen Gesetzesentwurf einbringen, denen auch die AfD zustimmen will. Sarah, was ist da genau zu erwarten?
Ja, hier in Berlin kann es in den kommenden Tagen sehr denkwürdig zugehen, denn Ingo, du hast es angesprochen, es steht jetzt sozusagen der parlamentarische Fahrplan für die Unionsvorschläge, mit denen sie die durchbringen will durch den Bundestag. Da gibt es diese 2 Anträge, die sollen morgen nach der Regierungserklärung des Kanzlers zur Abstimmung gestellt werden, und die AfD sieht da ihre Forderung bestätigt. Auch FDP und BSW sind da nicht ganz abgeneigt zuzustimmen, und es kann also da morgen durchaus zu einer Mehrheit kommen. Noch brisanter könnte es dann am Freitag werden, denn dann stellt die Union einen Gesetzesvorschlag zur Abstimmung, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz. Und auch da droht ein ähnliches Mehrheitsszenario. Und dieser Gesetzentwurf, der wäre dann sogar ja rechtlich bindend am Ende dieses parlamentarischen Prozesses. Da gibt es noch einige rechtliche Hürden zu gehen, wie auch immer die denn ausgehen werden. Das steht noch in Frage. So oder so könnte es aber mehrheitstechnisch hier in den kommenden Tagen zu einer Zäsur kommen.
Tja, und wie sehr wird das auch in der Union als Zäsur gesehen?
Also es gab hier heute eine Fraktionssitzung der Union, und ich habe mich mit einigen unterhalten, der Bundestagsabgeordneten, und mein Eindruck war, dass man in der Sache schon da hinter diesen Vorschlägen zum Thema Migration steht. Allerdings spricht man auch davon, dass es ein Ritt auf der Rasierklinge sein könnte. Allerdings will sich offen bisher keiner gegen Friedrich Merz, den CSU-Chef, stellen, denn das Credo in der CDU ist, man möchte keinen öffentlichen Streit. Ich frage mich, wie lange dieser Glaubenssatz tatsächlich anhält, denn auch das hat heute ein bisschen für Nervosität in der Fraktion gesorgt. Es gibt eine aktuelle Forsa-Umfrage, und die sieht einige Prozentpunkte Verlust bei der Union und ein Plus bei der AfD.
Eine spannende Woche auf jeden Fall im Bundestag. Sarah, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Bei uns ist der Kurs in der Migration also das Thema im Wahlkampf, aber wir leben ja nicht losgelöst auf irgendeiner Insel, sondern eingebettet in die Europäische Union. Nationale Alleingänge sind also nur begrenzt möglich, und deshalb ist die Frage berechtigt, wie handhaben denn unsere Nachbarn das Thema eigentlich? Und welche Regeln gelten dort, die sich möglicherweise ja auch dann auf die anderen Länder in der EU auswirken? Wir haben mal zum Vergleich 3 Beispiele rausgesucht. Italien, wo viele Menschen ja anlanden, Bulgarien, das auf der Balkan-Flüchtlingsroute liegt, und unseren unmittelbaren nördlichen Nachbarn Dänemark.
Dänemark zeigt Härte bei der Migrationspolitik. Das geht schon an der Grenze los, wie hier in Padborg. Die Passkontrolle sollte ursprünglich vorübergehend sein, doch Dänemark hält daran schon seit 2016 fest. Ganz offen formuliert die Regierung das Ziel: 0 spontane Asylbewerber. Und niemand soll dauerhaft im Land bleiben. Wir sind eines der Länder in Europa, das am besten darin ist, Menschen nach Hause zu schicken. Die Botschaft: Dänemark ist kein guter Ort für Geflüchtete. Das zeigt sich auch in Ausreisezentren wie diesen. Hier landen abgelehnte Asylbewerber hinter Stacheldraht. Und Dänemark will nachlegen. Das nächste Gesetz ist schon in Planung, um kriminelle Ausländer noch schneller ausweisen zu können. Die Strategie geht auf. Seit Jahren suchen nur noch wenige Menschen in Dänemark Asyl. Ein Grund: in der EU hat sich das Land früh Sonderregeln ausgehandelt und dadurch größere Freiheit in der Asylpolitik als andere. Hinter dem harten Kurs steht eine breite Mehrheit der Parteien. Bislang kommt Dänemark damit durch, trotz Kritik auch von Seiten der EU.
In den Wäldern Bulgariens auf der Balkanroute sterben immer wieder Menschen. Die Opfer werden häufig schnell und anonym beerdigt. Den Hinterbliebenen wie diesem syrischen Vater bleibt oft nur die verzweifelte Suche nach dem Grab der Angehörigen. Ich habe ihn nicht mit eigenen Augen gesehen, sodass mein Verstand immer noch nicht glauben kann, dass die Person in diesem Grab mein Sohn ist. Der jüngste Fall ist von Hilfsorganisationen dokumentiert. 3 Minderjährige schaffen es im Grenzgebiet zur Türkei nach Bulgarien, brechen dann aber erschöpft zusammen und erfrieren im Schnee. Der Vorwurf: die Polizei hat auf Notrufe bewusst spät reagiert und Helfer daran gehindert, die Menschen zu versorgen. Obwohl nur wenige Migranten in Bulgarien leben, schüren rechtsextreme und pro-russische Parteien Ängste. In der EU scheiterte der Beitritt Bulgariens zum Schengen-Raum lange am mangelnden Grenzschutz. Doch das Land hat nachgerüstet. Seit Januar ist Bulgarien Mitglied im Schengen-System und gilt auch für Deutschland als verlässlicher Partner.
Auf dem Papier erfüllt Bulgarien alle gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union. Doch die Praxis sieht anders aus. Regelmäßig werfen Hilfsorganisationen der Polizei vor, brutal gegen Migranten vorzugehen. Zurückweisungen an der Grenze sind an der Tagesordnung. Notleidende Menschen wird häufig medizinische Hilfe verweigert. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen nennt Bulgarien einen weißen Fleck auf der EU-Landkarte.
Italiens Regierung versucht, neue Wege einzuschlagen, beschleunigte Asylverfahren in Albanien und von dort schnelle Rückführungen in die Herkunftsländer. Seit Oktober sind die beiden Zentren auf albanischem Staatsgebiet einsatzbereit. Der italienische Weg wird mit Interesse beobachtet, von den EU-Partnern und von den italienischen Gerichten. Zweimal schon haben Richter angeordnet, dass nach Albanien transportierte Asylbewerber nach Italien überführt werden müssen. Außerdem haben sie den Fall an den Europäischen Gerichtshof verwiesen. Doch Ministerpräsidentin Meloni will sich von der Justiz nicht bremsen lassen und hat per Dekret die Herkunftsländer festgelegt, die für das schnelle Verfahren in Albanien und für Abschiebungen in Frage kommen. Die Zentren in Albanien werden funktionieren. Heute hat die italienische Marine erneut 49 Männer in das neu errichtete Aufnahmezentrum nach Albanien gebracht.
Meloni spielt in der Migrationspolitik auf Risiko. Sollten die Gerichte erneut entscheiden, dass die Asylbewerber nach Italien gebracht werden müssen, dann drohen die Albanien-Pläne Melonis zu einem sündhaft teuren Flop zu werden. Die Opposition hat ausgerechnet, die Errichtung und der Betrieb der Aufnahmezentren in Albanien kosten alles in allem 800 Millionen Euro.
Unter den Verbündeten des Anfang Dezember in Syrien gestürzten Machthabers Assad war Russland einer der wichtigsten. Die von Präsident Putin entsandten Truppen stärkten Assad im Bürgerkrieg, vor allem mit ihren Luftangriffen auf Rebellenhochburgen. Doch Assad ist nun Geschichte und so schwindet auch Moskaus Einfluss. Russland zieht seine Luftwaffe und andere Truppen aus verschiedenen Gebieten Syriens ab, will aber auch einen Draht zu den neuen Herrschern aufbauen. Der Grund ist offensichtlich, denn Russland betreibt eigene, für seine Interessen strategisch wichtige Militärbasen im Land. An der Mittelmeerküste den Marinestützpunkt in Tartus und die Luftwaffenbasis in Khmeimim. Doch welche Zukunft hat Putins Armee wirklich in Syrien? Ramin Sina.
Scharfschützen am Eingang der Militärbasis Hamamein. Streng bewacht. Das letzte Fleckchen, das die russische Armee auf syrischem Territorium noch kontrolliert. Vor der Kamera sprechen will niemand. Im Dorf nebenan werben Ladenbesitzer in kyrillischer Schrift um russische Kunden. Seit dem Machtwechsel hätten sich die Soldaten in der Basis verschanzt, erzählen uns Anwohner. Sie haben immer gegessen, eingekauft, die ganze Straße hat für sie gearbeitet, jetzt nicht mehr, das war einmal. Russland und Syrien, das waren jahrzehntelang strategische Partner. Putin unterstützte Assad im Krieg militärisch, hielt ihn lange an der Macht, bis Dezember. Seitdem regiert sie, die islamistische HTS-Miliz, und Russland muss um seinen Einfluss im neuen Syrien fürchten. Im Krieg hatte Russland die HTS-Kämpfer jahrelang bombardiert, sie als Terroristen bezeichnet. Doch HTS-Anführer Ashara schlägt erstaunlich versöhnliche Töne an. Zwischen Syrien und Russland bestehen enge kulturelle Beziehungen. Wir wollen nicht, dass Russland Syrien so verlässt, wie sich das einige wünschen. Heißt wohl kein schneller Abzug, auch nicht aus dem Hafen von Tartus. Zwar hat die syrische Übergangsregierung den Vertrag mit einer russischen Firma, die den Hafen betreibt, aufgelöst, doch die russische Marine liegt weiter in syrischen Gewässern, der Zugang zum Mittelmeer für Russland strategisch bedeutsam. Russland sei offen für neue Partner, meinen Experten. Sie wollen mit der HTS und Ashara verhandeln, sie wollen versuchen, ihre Stützpunkte zu behalten, gleichzeitig bauen sie Alternativen auf in Libyen. Satellitenbilder von Dezember sollen zeigen, wie Russland zahlreiche Militärbasen in Libyen aufbaut. Den Osten des nordafrikanischen Landes kontrolliert ein russischer Verbündeter, General Haftar. Libyen bietet Russland mehr als nur den Zugang zum Mittelmeer. Sie verlagern nicht nur nach Afrika, sie rücken gleichzeitig auch näher an Europa heran. Kontrollieren sie die Küste, wäre das ein Gamechanger. Sie würden eine Militärbasis gewinnen und hätten ein Druckmittel gegen Europa beim Thema Migrationsströme. Russlands Zukunft in Syrien bleibt vorerst weiter offen. Ganz aus der arabischen Welt verabschieden werden sich die Russen so schnell aber nicht.
Die deutsche Wirtschaft kommt nur äußerst langsam voran, wenn überhaupt. Bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts 2025 morgen wird wohl nur von einem Mini-Wachstum von gerade mal 0,3% die Rede sein. Viele Firmen sprechen von miserabler Stimmung und dem Verharren in der Stagnation. Wie aber wieder an Tempo aufnehmen? Zahlreiche Verbände wollen morgen mit einem sogenannten Wirtschaftswarntag auf die Situation und die Gründe vor allem dafür aufmerksam machen. Einer davon die überbordende Bürokratie, wie André Katschall und Tina von Löhneisen berichten.
Eine ganze Lagerhalle nur für Akten. Die Aufbewahrungspflicht für alle möglichen Dokumente hat diesen Ort geschaffen. Unternehmer Dirk-Jan Dura betont, freiwillig heben sie den ganzen Kram nicht auf.
Es handelt sich hier um Rechnungen, um Lieferscheine, um Gelangensbestätigungen. Und die liegen hier, da interessiert sich auch keiner mehr für. Alles haben wir auch digital vorrätig gespeichert. Und nach 10 Jahren wird dann eben ein Jahr weggeworfen. Also jetzt wird 2014 nächste Woche vernichtet. Und dann kommt das neue Jahr hinzu. Aber wie gesagt, das fasst niemand an. Das liegt hier einfach nur. Es kostet Platz, es kostet Zeit, es kostet Geld.
Geld, das Jan Dura lieber in sein Unternehmen, einen Elektrogroßhandel, investieren würde. Stattdessen aber fresse die Bürokratie immer mehr Mittel. Das Paradebeispiel: das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ab kommendem Jahr seine volle Wirkung entfaltet, aber seine Schatten bereits vorauswirft.
Wir müssen dafür Infrastruktur schaffen, Software erwerben. In unserem Fall hat uns das um die 100.000 Euro gekostet. Wir mussten Mitarbeiter einstellen. Also wir haben 2,5 Mitarbeiter auf diesen Projekten arbeiten, damit wir ab 2026 die Berichtspflichten erfüllen können.
Jan Dura ist auch Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung. Der BGA will gemeinsam mit mehr als 100 anderen Verbänden auf einem Wirtschaftswarntag auf die aus ihrer Sicht dramatische ökonomische Lage hinweisen. Auch beim Bundesverband der deutschen Industrie nur eine Botschaft: es geht bergab. Während die weltweite Industrieproduktion steige und die von bereits entwickelten Volkswirtschaften immerhin stabil sei, zeige Deutschlands Kurve, hier in hellblau, seit 2018 nach unten. Der neue BDI-Präsident, Mitinhaber des mittelständischen Maschinenbauers Trumpf, berichtet Deprimierendes aus der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt.
Ich muss sagen, solche Gespräche wie jetzt mit Trumpfkunden, aber auch in meiner Rolle als BDI-Präsident, hatte ich noch nie. Die Stimmung ist so schlecht in Deutschland, in der Wirtschaft, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und ich glaube leider, die Lage ist nicht viel besser als die Stimmung.
Industrie, Wirtschaft und Handel sind sich einig in ihrer Kritik an der Politik. Vor allem die Bürokratie ist für die düstere Lage verantwortlich.
Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Thorsten.
Die neue US-Regierung unter Präsident Trump friert alle Bundeszuschüsse und Kredite ein. Wie die Sprecherin des Weißen Hauses Caroline Leavitt bei ihrer ersten Pressekonferenz sagte, tritt der Ausgabenstopp in der nächsten Stunde in Kraft. Die Regierung wolle damit Zuschüsse und Darlehen in Billionenhöhe überprüfen, um sicherzustellen, dass sie mit den Prioritäten des Präsidenten übereinstimmen. Von der Streichung ausgeschlossen sind laut Sprecherin jedoch eine Reihe von Sozialversicherungsleistungen und Lebensmittelmarken. In der Demokratischen Republik Kongo stehen Rebellen offenbar vor der Einnahme der Millionenstadt Goma. Von Ruanda unterstützt, drängt dort die Miliz M23 immer weiter vor. Soldaten der Regierungstruppen ergaben sich und legten die Waffen nieder. Tausende Menschen sind auf der Flucht. In der Hauptstadt Kinshasa griffen Demonstranten mehrere Botschaften an, darunter auch die Frankreichs und Ruandas. Außerdem wurde das Gebäude der Konrad-Adenauer-Stiftung angezündet und geplündert. Der Schauspieler Horst Jansson ist tot. Am bekanntesten wurde er 1973 durch seine Rolle als ewiger Student in der TV-Serie Der Bastian. Vielen wird Jansson auch aus der Kinderzeit als Freund von Tiffy und Samson in der Sesamstraße in Erinnerung bleiben. Der begeisterte Segler ist aktuell auch in seiner Paraderolle als Kapitän in der Filmreihe Unter weißen Segeln in der ARD-Mediathek zu sehen. Jansson wurde 89 Jahre alt.
Meist fängt es mit einem Bier oder dem kurzen Zug am Joint an und ehe man sich's versieht, sind Alkohol und Drogen für manche Kinder schon tägliche Begleiter geworden. Und für manche Teenager kommt es so hart, dass sie kein normales Leben mehr führen können und helfen konnte ihnen bislang auch niemand. Das sind dann Fälle für Einrichtungen wie Neustart im brandenburgischen Zozen, in der unsere Mittendrin-Reporterin Jacqueline Pivon mitbekommen hat, wie straffällige Jugendliche lernen, Verantwortung für sich und ihren Alltag zu übernehmen.
Mitten im Wald und weit weg von allem. Das ist der erste Eindruck, den wir von dieser Einrichtung bekommen. Wir lernen hier Jugendliche kennen, die woanders nicht mehr aufgenommen wurden. Eine von ihnen ist Maria. Sie wurde seit der Grundschule gemobbt.
Irgendwann wollte ich halt nicht mehr zur Schule gehen, weil ich Angst hatte. Und ich dachte, jetzt kommen da wieder irgendwelche Leute und keine Ahnung, hauen mir in die Fresse oder so. Kann ja alles möglich sein unter Jugendlichen. Und ja, dann habe ich angefangen zu konsumieren und so hat dann alles quasi seinen Lauf genommen.
Mit 13 nimmt sie auch harte Drogen wie Crystal Meth und Koks. Aufgewachsen ist Maria mit 9 Geschwistern bei ihrer Mutter. Der Vater starb, als sie 3 war. Jetzt ist sie hier gelandet.
So, Maria schon da?
Feste Strukturen und klare Regeln werden hier großgeschrieben, selbst beim Rauchen.
Fahrer?
Jeder Jugendliche bekommt maximal 5 Zigaretten pro Tag zu festen Uhrzeiten. Diese klaren Regeln sollen den Jugendlichen helfen, wieder Halt zu finden.
Wir kommen gleich mit Feuer nach.
Selbst das Anzünden der Zigaretten ist klar geregelt. Das macht Betreuer Ronny Ehling.
Schwarzfeuer wegen Brandstiftung oder Ähnlichem. Deswegen behalten wir das Feuerzeug. Okay. Genau, oder Schwarzrauchen auf dem Zimmer. Und wenn sie da was angucken, das wird schwierig dann. Kriegen wir nicht unter Kontrolle, wenn es zu viel wird.
Farah lebt schon seit 3 Jahren hier. Regelmäßiges Putzen und andere Arbeitseinsätze strukturieren ihren Tag. Wer sich an die Regeln hält, bekommt Privilegien wie einen eigenen Fernseher im Zimmer. Zu Wutanfällen kommt es trotzdem manchmal.
Hier am Schreibtisch sieht man auch so ein paar Spuren. Was ist da passiert?
Ja, da war ich auch sehr sauer und da musste meine Flasche hinhalten. Da habe ich mit meiner Flasche darauf gehauen, weil ich sehr wütend war tatsächlich, ja.
Weißt du noch, warum du da wütend warst?
Ja, ich glaube, ich habe irgendwie meine Zigarette gestrichen bekommen. Und das habe ich nicht so ganz verstanden und dann war ich echt sauer, ja.
Farah kommt 2016 mit ihrem Vater und ihrer Schwester aus Syrien nach Deutschland. Stabil ist die Familie nicht.
Es war auf jeden Fall ganz viel mit Drogen in meiner Familie und das hat mich dann so ein bisschen verleitet. Und das war auch teilweise auch wegen Mobbing. Ja, dann bin ich irgendwie da reingeraten durch schlechten Freundeskreis und habe dann regelmäßig Cannabis, Alkohol und MDMA konsumiert und das mit 13.
Sie alle haben schon mehrere Einrichtungen hinter sich. Hier in der Johannesstift-Diakonie halten viele durch, bleiben mitunter jahrelang. Trotz oder gerade wegen Handyentzug, Abgeschiedenheit und fester Regeln.
In anderen Einrichtungen, da ist es ja nicht so, dass man so abgekoppelt ist. Und hier ist es einfach anders und man muss lernen, mit seiner Zeit umzugehen und nicht auf dumme Ideen zu kommen.
Das ist komplett anders. Also am Anfang dachte ich auch, es wird sowas wie die normale Wohngruppe. Aber mit der Zeit, also ich bin ja schon seit fast 2 Jahren hier, habe ich gemerkt, dass es nicht so ist wie alles andere und man die Hilfe bekommt, die man braucht.
3 Psychologen begleiten die insgesamt 22 Jugendlichen. Hinzu kommen 20 Pädagogen, Sozialarbeiter und Lehrer. Unterrichtet wird in Einzelunterricht oder in kleinen Gruppen.
Man kann ja niemals so im Hintergrund versinken wie in einer großen Klasse, ja, wo 25, 30 Schüler sind und wo man sich dann in die letzte oder in die erste Reihe zurücklinkt und denkt, oh, na ja, heute ich nicht. Ja. Und da schafft man natürlich auch viel.
Das Ergebnis? Etwa 60% der Jugendlichen verlassen die Einrichtung mit einem Schulabschluss und damit mit einer Perspektive für die Zukunft. Farah will nach ihrem Realschulabschluss eine Lehre zur Hotelfachfrau machen und später vielleicht studieren. Die Fähigkeiten dafür haben sie und die anderen sich hier in Brandenburg hart erarbeitet.
Es ist das größte Pilgerfest der Welt. Bis zu 400 Millionen Menschen werden diesmal zum Hindu-Festival Kumbh Mela erwartet, das insgesamt 6 Wochen dauert und bei dem rituelle Bäder ein wichtiges Element sind. Das Fest geht auf einen hinduistischen Schöpfungsmythos zurück, nachdem ein Gott im Streit mit Dämonen einen Krug mit heiligem Nektar ergatterte. Auf der Flucht in den Himmel verlor er dann an 4 Orten einige Tropfen dieser Flüssigkeit. Und einer dieser Orte liegt im Norden Indiens, am Zusammenfluss von Ganges und Yamuna. Dort in Prayagrai findet morgen der Höhepunkt des Festes statt. Andreas Franz.
Am Stock, aber mit ungebrochener Energie, läuft die 85-jährige Muni Dadi Richtung Ganges. Nach 75 Kilometern Fußmarsch hat sie es jetzt nicht mehr weit. Ihre Nachbarn begleiten sie. Die hatten ihr das nicht mehr zugetraut, aber sie hat sich durchgesetzt. Warum sollte ich Angst haben? Gott kümmert sich um mich. Ich gehe erst zurück nach einem Bad in Mutter Ganges, um alle meine Sünden abzuwaschen. Es ist ein nicht enden wollender Strom von Menschen, der Richtung Ganges zieht. Beim größten Pilgerfest der Welt, der Mahakumbh Mela, sind in diesem Jahr besonders viele junge Leute dabei. Wegen einer außergewöhnlichen Planetenkonstellation findet die Mahakumbh nur alle 12 Jahre statt. Dafür wurde dort, wo die heiligen Flüsse Ganges und Yamuna zusammentreffen, auf 40 Quadratkilometern eine eigene Stadt errichtet. 150.000 Zelte und genauso viele Toilettenhäuschen wurden aufgestellt. Das gesamte Gelände wird überwacht. 10.000 Polizisten sollen für Sicherheit sorgen. Auch die Sadhus und Gurus, die heiligen Männer und Frauen Indiens, haben hier zu Hunderten ihre Zelte und Versammlungshallen aufgebaut. Die einen predigen, die anderen üben sich schon in jungen Jahren in Askese. Ich absolviere hier ein hartes Training gegen Hitze und Kälte, damit ich ohne Kleidung leben kann. Die hindu-nationalistische Politprominenz nutzt die Veranstaltung, um für sich zu werben. Alle 10 Meter schaut Premierminister Modi auf die Pilgerschar. Für Sadhu Horst aus Bayern ist es diesmal zu viel Trubel. Seit Jahrzehnten reist der Hindu aus Deutschland zur Kumbh Mela. Hier hat sich inzwischen viel verändert.
Das ist meine 5. Kumbh Mela in Allahabad und es ist ein spirituelles Disneyland geworden. Und tatsächlich, ich meine, das ist es. Darf man sagen, oder?
Trotzdem will er wiederkommen. Die spirituelle Erfahrung bleibe einmalig. Gerade hat der heiligste Tag und Höhepunkt dieser Kumbh Mela begonnen. Allein dazu werden 100 Millionen Menschen erwartet.
Bei uns steht jetzt eher Eisbaden im Trend. Claudia, wie stehen da die Bedingungen dafür?
Na Ingo, ganz so kalt wird es nicht. Die nächsten Tage gehen die Temperaturen zwar runter, aber mit Eisbaden, dafür reicht es nicht ganz. Wobei das Wasser natürlich ziemlich kalt ist, wenn man egal wo gerade reinspringen möchte. Es kommt auch ordentlich was von oben dazu. Jetzt im Moment sieht man auf dem Radar ein Regengebiet, das abzieht. Dahinter lockert es heute auf. Jetzt kommt neuer Regen hier von Westen her, also aus Frankreich, Belgien und auch den Niederlanden. Und dieser Regen wird sich in der Nacht weiter ausbreiten. Wir liegen erstmal noch unter Tiefdruckeinfluss. Auch die nächsten Tage. Diese Tiefs haben zum einen recht kräftigen Wind dabei, nicht allzu viel Regen, aber es kann dann doch mal in den einzelnen Regionen, so im Stau der Mittelgebirge, etwas mehr regnen. Zum Wochenende kommen wir unter Hochdruckeinfluss. Das heißt dann allerdings auch oft Nebel, Hochnebelfelder mit geringen Chancen auf Sonnenschein, aber die sind da. In der Nacht jetzt wird sich der Regen weiter nach Osten ausbreiten, morgen dann eben in die Mitte ziehen. Ganz im äußersten Osten bleibt es noch längere Zeit trocken mit ein paar Auflockerungen. Und wenn das Ganze dann weitergezogen ist, sieht man hier sehr schön über Frankreich, setzt direkt das nächste Tief an. Die Temperaturen gehen runter bis morgen früh auf Werte von 7 bis minus 1 Grad in höheren Lagen. Morgen Nachmittag meist so 4 bis 12 Grad im Südwesten. Und dann geht es abwechslungsreich weiter. Am Donnerstag im Nordwesten häufiger Regen, sonst trocken nach Nebelauflösung mit etwas Sonne. Freitag im Süden Regen, im Nordosten ein paar Schauer. Zwischendrin auch mal Wolkenlücken und längere trockene Abschnitte.
Bestes Pilgerwetter auch bei uns, für jeden was dabei. Claudia, vielen Dank für die Aussichten. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten empfängt jetzt Sandra Maischberger ihre Talkgäste.
Unter anderem den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da in der Halbzeit des Handball-WM-Viertelfinals Deutschland gegen Portugal, dann mit Helge Fuß. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.